weil wir zuerst in den Gesprächen gehen müssen mit den Bauern, also mit den Landwirten, meine ich, um dann zu fragen, was ist eure Herausforderung? Und die haben uns einfach gesagt, hey, wir haben richtig viel Zeugs, wo wir keine Abnehmer finden. Und wenn du allein schon an dem, dass Leuten verhungern oder so denken, das ist das eine. Aber das andere, die Ressourcen, die da eingeflossen sind, in den Obst und Gemüse, das anzubauen, wenn du es dann nur in den Müll kippst, hast du dann die Ressourcen umsonst, also Wasser, Zeit, Dünger für das Nicht-Bio-Variante, aber das Gesamte, und das ist halt für das gesamte Klima irgendwie tödlich hat letzten Endes. Wir machen was, um das für die Tonne zu machen. Und das macht ja an sich gar keinen Sinn.
Einer der frappierendsten Gründe ist natürlich die Klimakrise oder man kann auch sagen die Klimakatastrophe, wenn man es nicht beschönigen will, weil wir sind mittendrin. Das wollen immer ganz viele Leute nicht hören, weil man, ne, will das ja immer so ein bisschen wegschieben. Aber wirklich einer der einfachsten Hebel als Einzelperson ist wirklich eine pflanzliche Ernährung.
Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gute Aussichten. Wir treffen hier im Podcast inspirierende Menschen und stellen Lösungen vor für eine nachhaltigere und gerechtere Welt. Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback zur ersten Folge. Es freut uns wirklich sehr, dass es euch gefallen hat und motiviert uns natürlich in dem Fall weiterzumachen. In der heutigen Folge möchten wir gerne über das zweite Ziel der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sprechen. Das Ziel ist, den Hunger auf der Welt bis 2030 zu beenden. Es geht also um die Frage, wie wir mehr Menschen auf der Welt ernähren können, wie wir Hunger bekämpfen und eine bessere Ernährung für alle Menschen erreichen können. Für die heutige Folge haben wir zwei ganz tolle Menschen getroffen, die sich mit ihrem Handeln dafür einsetzen, dass es weniger Hunger auf der Welt gibt. Und das ist einmal Donnel von Querfeld. Querfeld ist ein Food-Startup aus Berlin, die krummes Bio-Obst und Gemüse retten. Und wir treffen Sophia Hoffmann. Sie ist Zero-Waste-Köchin und hat gerade in Berlin ein Restaurant eröffnet, gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Nina. Und in diesem Restaurant gibt es köstliche pflanzliche Küche und so gut wie keine Lebensmittelverschwendung. So, dann lasst uns mal ein paar Fakten und Zahlen anschauen. Laut der Welthungerhilfe hungert jeder zehnte Mensch auf der Erde. Und jetzt kommt eine Info, die mich ziemlich schockiert hat. Es geht um Kinder und Hunger. Und wenn ihr denkt, dass das ein bisschen zu heikel für euch ist, dann spult einfach mal so eine halbe Minute vor. Kinder sind besonders von Hunger betroffen. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger auf dieser Welt. Alle 13 Sekunden. Ihr könnt ja mal kurz stoppen und bis 13 zählen. Oder ihr stellt euch einfach Folgendes vor. In der Zeit, in der ihr diese Folge hört, die geht 57 Minuten lang, sind 265 Kinder an Hunger gestorben. Und das Schlimme ist, das muss überhaupt nicht sein, denn wir haben eigentlich genug Nahrung auf der Welt, um alle Menschen ernähren zu können. Die große Frage ist, warum schaffen wir es dann einfach nicht? Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Kriege, Dürren, Naturkatastrophen, also letztendlich die Klimakrise, aber auch die Pandemie zum Beispiel. Und ein weiterer Grund ist, dass wir immer noch viel zu viele Lebensmittel wegwerfen. Laut Quarks, ist das Wissenschaftsmagazin des WDR, könnten wir 2 Milliarden Menschen mehr ernähren, wenn wir Lebensmittel nicht verschwenden würden. Und das ist besonders bitter, denn das sind 2,5 mal so viele Menschen als die, die aktuell hungern. Und auch bei uns in Deutschland landen einfach noch viel zu viele Lebensmittel auf dem Müll. Im Jahr 2020 haben wir 11 Millionen Tonnen verzehrfertige Lebensmittel weggeworfen. Und wir waren für euch in Berlin unterwegs und haben Menschen auf der Straße zum Thema Lebensmittelverschwendung befragt. Ihr könnt ja einfach auch selbst mal bei den Fragen mitmachen und schauen, wie ihr abschneidet.
Hallo, guten Tag. Darf ich Ihnen eine Frage zum Thema Lebensmittelverschwendung stellen? Oder auch zwei oder drei? Ich mach das. Wer verschwendet die meisten Lebensmittel? Sind es wir EndverbraucherInnen in den privaten Haushalten? Ist es die Gastronomie, also Restaurants? Oder ist es der Lebensmitteleinzelhandel, also die Supermärkte?
Einzelhandel.
Es sind tatsächlich wir in den privaten Haushalten, nämlich 60% schmeißen wir weg. Der Handel nur liegt bei 7%. Restaurants, Catering, Außerhausverpflegung 17% und die Industrie bei 15%. Was denkst du, ist der Hauptgrund dafür, dass wir bei uns zu Hause so viel Lebensmittel wegschmeißen? Ist es die falsche Lagerung, das Mindesthaltbarkeitsdatum oder ist es, dass wir einfach zu viel einkaufen?
Ich denke, es ist eine Mischung aus dem ersten und dem letzten. Also ich glaube, man verliert leicht den Überblick, man geht hungrig einkaufen, plant nicht gut genug im Voraus und wenn dann die Sachen immer weiter nach hinten wandern im Kühlschrank oder im Vorratsschrank, dass es dann irgendwann nur noch der Schimmel ist, der einem entgegenwächst.
Genau, es sind zu große Einkäufe und laut einer Studie des Thünen-Instituts sind es wohl auch vermehrt die jüngeren Menschen, die einfach zu viel einkaufen und dann eben auch zu viel wegschmeißen. Und was denken Sie, wie groß ist die Fläche, die für den Anbau benötigt wird, der Lebensmittel, die wir dann wegschmeißen in Deutschland? Ist die so groß wie Österreich, wie Bayern oder wie Liechtenstein?
Oha, na, ich würde Bayern sagen. Bayern ist relativ groß, das könnte hinkommen.
Es ist Österreich.
Österreich, ne, ist noch größer, ja, sehe ich aber. Oha. Ja. Wahnsinn, ja.
Ja, und was wird am meisten weggeworfen? Brot und Backwaren, Obst und Gemüse oder schon zubereitetes Essen, was dann einfach übrig bleibt?
Das Brot und Backwaren ja wahrscheinlich nicht, weil die sind ja halbwegs lang haltbar. Ich würde annehmen, schon zubereitetes Essen in irgendeiner Form.
Es ist Obst und Gemüse. Genau, und dann kommt zubereitetes Essen und danach die Brot- und Backwaren. Genau, die halten sich tatsächlich am längsten. Und wie viele Lebensmittel werden aussortiert, bevor sie überhaupt in den Supermarkt kommen? Sind das 2, 5 oder 10 Millionen Tonnen pro Jahr?
Na, ich gehe mal so auf 10.
Es sind 5.
5, na gut.
Trotzdem viel.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja, ist schon.
Vielen Dank. Ja, ihr habt es gehört. 5 Millionen Tonnen Lebensmittel werden aussortiert, bevor sie überhaupt im Supermarkt landen. Und dass das zu viel ist, ist eigentlich klar. Und das findet auch Querfeld. Und da gehen wir jetzt mal hin und sprechen mit Donald Peoples über Lebensmittelverschwendung und wie sie das Problem lösen möchten. Wir sind heute bei Querfeld zu Gast. Querfeld ist ein Startup aus Berlin, das krummes Gemüse und Obst rettet und es weiterverteilt an EndverbraucherInnen, aber zum Beispiel auch an Restaurants. Und wir sprechen mit Donald, der sich ums Marketing kümmert. Er kommt eigentlich aus Irland, lebt aber schon ewig in Berlin. Hi Donald, herzlich willkommen.
Hi Nene, ja. Freut mich, dass ihr hier seid.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Gerne.
Cool. Lass uns gleich über Querfeld sprechen. Ich habe gelesen, dass ihr gerade 7 Jahre alt geworden seid. Also es gibt es schon ziemlich lange.
Ja.
Magst du mal erzählen, was ihr so macht und wie bei euch Lebensmittelretten funktioniert?
Ja, du hast es schon sehr gut eingeführt, aber wir retten Bio-Obst und Gemüse, was zu krumm oder zu klein oder irgendwie nicht so passend aussieht für die Auge. Was dann letzten Endes den Weg in den normalen Supermärkten oder Handel hat nicht schafft. Wir haben dann direkte Verbindung mit unseren Bio-Bauern, die quasi dann in Berlin oder also Brandenburg-Umfeld sind oder dann auch in München, Bayern zum Beispiel sind. Und da beziehen wir dann Obst und Gemüse von denen. Das ist alles Bio. Und genau, der Grund, warum es zustande kommt, ist, dass die Supermärkte wissen, dass sie quasi die Karotten oder die Gurken vielleicht nicht verkaufen werden. Und dann sagen die schon bei der Ernte, dass sie den nicht von den Bauern hat nehmen. Und da rechnen wir oder sagt man, hat es ungefähr 30% der Ernte, das nicht in den Supermarkt schafft. Also wird schon aussortiert bei der Ernte. Und dann sitzen die Landwirte dann da drauf und müssen sich überlegen, was machen wir damit. Wird es einfach nur auf der Kompost landen? Wird es auf dem Feld bleiben? Oder wird es als Tierfutter oder Abgasanlage oder irgendwas landen? Und wir denken, dass es natürlich sinnlos ist, was quasi Ressourcen und Zeit und Liebe und Energie reingeflossen ist, wegzuschmeißen.
Und wir haben ja hier auch auf dem Tisch, liegt ja ein bisschen Gemüse und Obst rum. Und also ehrlicherweise sieht es für mich ziemlich einwandfrei aus. Und genau, vielleicht kannst du noch mal sagen, warum schafft es das denn nicht in den Supermarkt? Du hast gesagt, ja, die Supermärkte nehmen es nicht an. Glaubst du, es liegt daran, dass die gerne einfach eine perfekte, cleane Auslage haben? Oder liegt es auch an uns EndverbraucherInnen, weil wir es vielleicht auch einfach nicht kaufen würden?
Die Wahrscheinlichkeit, dass du und ich in einem Supermarkt das kaufen, ist gering und die wollen halt nicht auf diesen Investment halt sitzen bleiben, weil das müssen die dann am Ende wegschmeißen. Und Supermärkte wollen ja profitabel arbeiten und wollen halt nicht einfach Geld wegschmeißen. Das ist halt quasi der, wo das Problem entsteht. Und genau, du hast ja relativ gut erkannt, also die Sachen an sich. Also zum Beispiel die Äpfel muss in einer bestimmten Größe sein, damit die in der Packung quasi sind. Wenn die so 6 sind, wenn die ein bisschen zu groß sind, dann
passen sie halt nicht rein
zu 6 und bla, etc. Diese Gurke, der ist eigentlich an sich von der Länge und Form relativ passend, also wäre sonst, aber die Schalen fehlen in Anführungszeichen, sorgen dafür, dass es rauskommt. Die Karotte so ist, okay, ist ein bisschen ein, zwei Tage älter, aber das hat zu verformt und dann ein bisschen zu klein letzten Endes. Und mit den Zwiebeln auch ein bisschen zu klein.
Okay, und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte aber gerne genau solche Lebensmittel und möchte das unterstützen, dann kann ich zu euch auf die Webseite gehen und kann es direkt bei euch bestellen? Oder wie funktioniert das jetzt? Wie verteilt ihr an EndverbraucherInnen?
Ja. Genau, also der allerbeste Weg ist, wenn du halt direkt auf dem Land wohnen würdest, direkt vom Bauer zu beziehen. Aber wir bieten das an quasi in Berlin, Hamburg, München und Köln in den Großstädten. Also eigentlich ist es eine Tüte und dann packen wir quasi entweder 3 Kilo oder 5 Kilo gemischt, so eine Überraschungstüte da drin.
Ah, ich weiß also nicht, was drin ist.
Genau, du weißt halt nicht, was drin ist.
Ah, okay.
Und das liegt ein bisschen so an unserem Prozess zusammen, weil wir halt nicht jede Woche dir zuversichern können, was wir von den Landwirten bekommen können. Mhm. Das heißt, es findet immer so ein bisschen so eine Absprache zwischen uns und denen statt. Was haben die, was können die halt uns anbieten und was benötigen wir, um dir als Endverbraucher so eine coole Mischung an Obst und Gemüse zu bieten. Es ist unser Versuch natürlich, also das ist ein Teil, was wirklich unser Fokus ist, so viel wie möglich regional zu beziehen. Mhm. Das heißt, dass du und ich, wir wohnen ja in Berlin, wenn wir über die Webseite einen Tutor bestellen, da die Ware kommt so gut wie möglich aus der Region Brandenburg oder Umland sozusagen. Und es ist halt bei manchen Sachen natürlich nicht möglich. Zum Beispiel Paprika oder sowas kommt halt oft aus Spanien oder Italien. Aber da gibt es auch extrem viele große Mengen, die wir retten wollen und können. Und da ist auch so ein bisschen diesen Abwägung zwischen, klar, es hat einen langen Weg hinter sich, aber Tomaten oder Paprika hier in Glashäuser, Gewächshäuser anbauen, ist auch nicht so sinnvoll. Ja. Und es ist immer so ein bisschen so eine Abwägung. Letzten Endes versuchen wir in der Saison so gut wie möglich wie regional halt zu beziehen.
Okay, alles klar. Und sag nochmal, wo seid ihr? Berlin?
Hamburg, München und Köln.
Okay, das heißt, in den Städten kann man quasi eure Tüten bestellen und dann gibt es Feldbotschaften. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, das Prinzip der Feldbotschaft?
Ja, das kann ich auch gerne erklären. Letzten Endes wollen wir das Gesamte von A bis Z halt durchdenken, wie können wir es so nachhaltig wie möglich halt machen und wie können wir halt auf das Klima achten. Mhm. Für uns würde es halt keinen Sinn machen, das Ganze dann irgendwie durch DHL oder irgendwas durch ganz Deutschland zu verschiffen, sondern wir wollen das quasi mit Lastenfahrrädern halt ausliefern lassen. Also wir sammeln natürlich mit dem LKW ein von den Farmers und so, aber in den Städten liefern das aus mit einem Lastenfahrrad. Und dann letzten Endes, unsere Idee ist einfach, dieses Community zu bauen mit den Feldbotschaften, ist quasi wie eine Abholstation zu verstehen, dass der Betreiber und die Nachbarschaft sozusagen gemeinsam rettet. Und auch dann letzten Endes, es bietet uns die Möglichkeit, dass der Lastenfahrradfahrer das abliefern kann an einer Stelle, 5 oder 10 Tuten. Und dann kommen halt die Leute und holen bei dir oder in der Nachbarschaft ab. Und das bietet einfach diese Gemeinsamkeit, dieses Community, was wir halt fördern wollen, auch ein bisschen Verständnis zu schaffen, was es halt in der Nachbarschaft gibt, wer meine Nachbarn sind. Genau, und das ist alles ein bisschen durch die Pandemie dazu gekommen, weil viele Leute nicht den Zugang hatten zu den Supermärkten und dann wollten wir halt quasi einen separaten Weg halt anbieten, dass Leuten Bio-Obst und Gemüse zu sich nach Hause irgendwie kriegen können.
Cool, das heißt, in den vier Städten, da findet man auf jeden Fall eine Feldbotschaft in der Nähe quasi.
Ja.
Und kann bei euch auf der Webseite wahrscheinlich auf einer Karte oder so das genau sehen. Jetzt haben wir am Anfang des Podcasts gehört, dass, und ich finde diese Zahl immer noch so krass, wir in Deutschland 11 Millionen Tonnen verzehrfertige Lebensmittel wegwerfen. Also diese Zahl bezieht sich auf 2020. Warum leisten wir uns noch diesen Luxus? Es ist ja auch einfach ein Luxus, es kostet ja auch Geld. Ja. Lebensmittel, die man eigentlich noch essen könnte, wegzuwerfen. Was ist aus eurer Sicht das Problem?
Unsere Sicht ist, dass die Verantwortung immer so hin und her geschoben wird. Hm. Was ist das Problem? Wer ist das Problem? Oft wird es an den Endverbraucher, dass wir in den Küchen zu Hause, in den Privathaushalten, keine Ahnung, Essen vorbereiten und dann doch wegschmeißen. Was einfach so, und das ist so ein bisschen leichter zu fassen, würde ich mal sagen. Dass wir wissen zum Beispiel, keine Ahnung, wir kochen eine Mahlzeit, machen zu viel, schaffen es nicht am nächsten Tag und dann vielleicht zwei Tage später müssen wir es wegtun. Das ist Lebensmittelverschwendung, Punkt. Aber was viele Leute da nicht wissen, dass es halt eine ganze Kette gibt dahinter. Also von dem Apfel wächst auf dem Baum zu es landet dann doch irgendwo im Müll, sind verschiedene Punkte, wo es quasi sich in den Weg in den Müll finden könnte. Und das ist ja sehr schade. Und wir setzen ganz, ganz, ganz am Anfang der Kette an, dass die Landwirte unter Druck gesetzt werden, dass sie auf diesen Naturprodukt sitzen und dass sie quasi keine Abnehmer dafür finden. Und unsere Lösung setzt da an, um denen zumindest einen separaten Weg zu bieten, dass sie nicht abhängig sind von diesen großen Supermärkten sozusagen. Und das ist halt quasi ein Problem, was halt nicht so bekannt ist. Also ich selber, bevor ich halt angefangen habe, war es halt mir nicht so bewusst. Und genau, ich komme halt, wie du gesagt hast, selber aus Irland, bin halt als Kind mit meiner Familie als Selbstversorger groß geworden. Und wenn ich denke an meine Kindheit, würden wir nie auf die Idee kommen, irgendwas wegzuschmeißen, weil es zu krumm wächst, sondern das wird einfach so verwertet. Und wir sind in der Luxusposition, dass wir sagen können, ja, okay, das Essen sieht nicht mehr so verzehrbar aus. Ich schmeiße halt weg, weil ich das Geld habe und kann was anderes kaufen. Das ist ein relativ leichtes Problem, bildlich zu machen. Und das ganze Thema, wo wir Querfeld ansetzen, ist so ein bisschen schwieriger, weil wir zuerst in den Gesprächen gehen müssen mit den Bauern, also mit den Landwirten, meine ich, um dann zu fragen, was ist eure Herausforderung? Und die haben uns einfach gesagt, hey, wir haben richtig viel Zeugs, wo wir keine Abnehmer finden. Und wenn du allein schon an dem, dass Leute verhungern oder so denken, das ist das eine. Aber das andere, die Ressourcen, die da eingeflossen sind, in den Obst und Gemüse, das anzubauen, wenn du es dann nur in den Müll kippst, hast du dann die Ressourcen umsonst, also Wasser, Zeit, Dünger für das Nicht-Bio-Variante, aber das Gesamte, und das ist halt für das gesamte Klima irgendwie tödlich hat letzten Endes. Ja. Wir machen was, um das für die Tonne zu machen. Und das macht ja an sich gar keinen Sinn.
Das macht gar keinen Sinn, das ist Wahnsinn. Glaubst du, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es auch in Supermärkten Obst und Gemüse gibt, das eigentlich bei euch in den Tüten ist? Oder braucht es vielleicht, wenn die Supermärkte weiter quasi perfekt aussehendes Obst und Gemüse wollen, braucht das dann vielleicht andere große Abholstationen oder ja?
Ich glaube, das könnte halt dahin kommen. Das Problem ist halt ein bisschen, es muss so ein Umdenken halt stattfinden bei uns als Endverbraucher, was wir akzeptieren und was wir nicht akzeptieren. Also ich habe dir ein bisschen so die paar Schrammen und so bei der Gurke halt gezeigt. Eigentlich müssen wir halt als Endverbraucher wissen, das ist ein Naturprodukt, das ist ganz normal. Und das muss ja ein bisschen woanders halt stattfinden, dieses Bildung und solche Sachen. Ich glaube, also das hat eine sehr privat-persönliche Meinung, dass die Supermärkte, die zum Beispiel Kaufland hatte zum Beispiel krumme Karotten neben die gerade Karotten angeboten. Und ich glaube, das verschiebt einfach irgendwas hin zu den Endverbrauchern, immer zu sagen, ihr seid so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das gesamte Konzept ist halt so, wo es halt das Fehler ist und wir können einfach nicht uns ausruhen zu sagen, die Supermärkte werden es halt machen. Vielleicht musst du ein anderer Druck halt her, aber letzten Endes, die Supermärkte wollen halt wirtschaften und die denken halt, das ist halt zu risikoreich, das aufzunehmen. Manche Supermärkte machen das, wie ich gesagt habe, bei Kaufland. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass sie es vielleicht aus andere Gründe machen, um einfach ein bisschen schönes Publicity zu haben. Mhm. Und dass sie am Ende nicht wirklich sich stark dafür machen. Mhm. Aber ob sie wirklich daran glauben, dass das auch der Zukunft, die Zukunft ist, weiß ich halt nicht. Mhm. Und würde ich halt eher so in Frage stellen.
Mhm. Okay. Du hast gerade schon auch ein bisschen was von dir erzählt. Dann lass doch da nochmal drüber sprechen. Genau, mich würde das total interessieren, warum du dich engagierst für Lebensmittel retten quasi. War das schon immer so? Was du hast ja auch gerade schon erzählt von deiner Familie. Oder gab es vielleicht aber auch noch mal so einen bestimmten Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, okay, nee. Oder ist das einfach dein ganzes Leben lang schon so?
Also es ist abhängig, wie viel Zeit du hast. Ich könnte das stundenlang erzählen. genau, es ist halt nicht so ein Punkt, wo ich gekommen bin und gesagt, Lebensmittel retten, das ist halt das Ding, ich muss mich da engagieren. Was bei mir so eher so ein Wendepunkt war, ist, dass ich halt ganz normal hier, wie jeder in Berlin, irgendwie in Online-Marketing reingerutscht bin und bei verschiedenen Firmen war. Und hatte ich quasi so eine Auszeit genommen 2015 und war in Südostasien und habe gesehen, wie viel Verschwendung ist grundsätzlich, also Plastik und Müll und grundsätzlich. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie so ein bisschen sinnlos, dass wir in Deutschland achten auf Recycling und getrenntes Müll und so, alle diese Sachen. Aber es hat irgendwie so ein komisches Gefühl bei mir erweckt, dass ich halt, als ich zurückkam, dachte ich, ich muss irgendwas tun in meinem Job, wo es halt mehr Impact haben kann, als nur jetzt jemand anderes reicher zu machen. Also jetzt banal gesagt. Und dann kam ich halt zurück und habe so angefangen zu gucken, was sind halt so Firmen, die meine Fähigkeiten brauchen als Marketingmensch, die hat quasi das verwerten für, wir machen was Gutes dabei. Aber letzten Endes, als ich dann mich damit beschäftigt habe, über das Thema so ein bisschen mehr zu recherchieren und dieses Dokumentarfilm Taste the Waste geschaut habe, was auch eine Inspiration für die Firma grundsätzlich hat, war für Frederik und Isa und den Jungs, habe ich einfach so gedacht, kann ich halt irgendwas im Marketing machen, aber trotzdem für was Gutes tun. Und je mehr Leute da mitmachen, umso besser ist das. Und mein Job ist halt, mehr Awareness zu schaffen für Querfeld, damit mehr Leute mitmachen, damit mehr Leute mitretten, damit mehr wirklich Awareness ist für das Thema und dann, dass wir vielleicht ein bisschen achtsamer mit den Lebensmitteln halt umgehen.
Ja. So, jetzt darfst du politische Forderungen stellen. Und zwar stell dir vor, du bist im Aufzug mit Cem Özdemir, also unserem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, eingesperrt für kurze Zeit. Was würdest du ihm sagen, was sich ändern soll? Du hast vorhin schon gesagt, es braucht vielleicht auch ein Umdenken in der Gesellschaft, Lebensmittel, Wertschätzung.
Also ich weiß nicht, ob es politisch möglich ist, aber es müsste halt vielleicht auch, also ich weiß nicht, Verpflichtungen geben, vielleicht die gesamte Ernte abzunehmen oder irgendwas zwischen den Supermärkten und den Landwirten. Vielleicht ist das irgendwas, wo man hat so ein bisschen mehr politisches Verpflichtungen mit bestimmten Quoten. Aber ich glaube, dass das wirklich, wo es eine zukunftsträchtige Idee ist, ist wirklich zusammen mit dem ganzen Politikerstab wirklich zu sagen, was ist in den Schulen, was ist in den Bildungseinrichtungen, was für eine Verbindung haben Kinder zu Lebensmitteln. Und allein schon Obst und Gemüse, wie soll es halt aussehen? Ich habe eine kleine Tochter, die spielt mit so Holzformen von Obst und Gemüse und es sieht immer so gleich aus. Und vielleicht muss einfach so ein Umdenken dann auch in den Kitas und in den Schulen halt stattfinden, dass man sieht, es gibt eine ganze Bandbreite an der Natur und was die Natur uns bietet als Produkten. Und wenn die Kinder das schon von klein auf so wissen würden und dann das mitgetragen werden in den Schulen, glaube ich, dass da in den Endkonsumenten so ein Kaufentscheidungsverhältnis sich ändern würde, dass die Leute dann doch in den Supermarkt gehen würden und sagen, das kann halt nicht die gesamte Ernte sein, weil nicht jede Gurke ist 20 cm und so rund.
Ja.
Und zum Thema Lebensmittel retten grundsätzlich, dass es vielleicht irgendwie, es gibt jetzt eine Debatte mit den Containern, das Strafbaren, das gesamte Thema. Da weiß ich halt nicht, ob das, also ich glaube, so wie ich jetzt, ist es nicht perfekt. Es gibt auch Verbesserungspotenzial. Das strafbar zu machen, ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Und genauso wie die Obst und Gemüse, sieht ein bisschen komischer aus, aber das hat mit dem Geschmack gar nichts zu tun.
Schmeckt trotzdem noch wunderbar.
Würde ich auch sagen. Jetzt reinbeißen im Apfel.
Genau. Machen wir gleich sofort, wenn wir hier fertig sind. Was liest du gerade? Was hörst du gerade?
Ich bin selber so privat wahrscheinlich so eher mit Sportsachen beschäftigt. Trainiere auch ein Rugby-Team und höre halt ganz viele Podcasts dazu. Mhm. Grundsätzlich lese ich, also ich habe ein Kochbuch geschenkt bekommen. Das ist halt kein normales Kochbuch tatsächlich. Das passt zu meiner Arbeit wahrscheinlich, dass es halt jede Obst- und Gemüsesorte, wie man das hat, verwerten kann, in verschiedenen Formen, im Salat oder gekocht und solches. Das lese ich, weil es einfach so nicht nur ein Kochbuch ist, sondern auch dazu.
Cool, da kriegst du deine Inspiration her dann wahrscheinlich auch. Ja. Und unser Podcast heißt ja Gute Aussichten. Was brauchst du denn für eine gute Aussicht? Oder wo gehst du vielleicht hin für eine gute Aussicht?
Also wir haben so hier einen kleinen Schrebergarten, da gehe ich gerne hin, weil es so ein bisschen, man fühlt sich so Oase in der Stadt so ein bisschen. Das ist halt ganz cool. Was ich auch gerne mache, tatsächlich so ein bisschen Distanz zum Alltag aufzubauen, also irgendwie in die Sauna zu gehen oder irgendwie so eine Saunalandschaft und irgendwie so einen Tag dafür zu haben, weil man sehr gut runterkommt. Und ich finde, das hilft man dann mit frischem Wind und frischen Ideen so in den Tag einzustarten oder in die Woche einzustarten. Ich komme ja aus Irland und ich bin gerne dann auch zu Hause bei meiner Mutter, mit meiner Familie und so. Und das hilft auch so mit den unterschiedlichen Kulturen. Also ich glaube, ich bin so ein Teil Deutsch, ein Teil Irisch jetzt. Und ich glaube, das hilft extrem, auf andere Gedanken zu kommen, andere Kultur, andere Blicke. Das hilft mir auf jeden Fall viel.
Cool. Danke dir, Donne, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gerne. Habe ich auch sehr cool. viel Spaß gemacht.
Cool, dankeschön.
Ja, Donnel hat es erzählt, Querfeld beliefert auch Restaurants mit ihrem krummen Obst und Gemüse. Und eins davon ist das Happa-Restaurant von Sophia Hoffmann und Nina Petersen. Und da gehe ich jetzt mal hin und spreche mit Sophia.
Ich bin heute in Berlin-Kreuzberg im wunderschönen Happa-Restaurant und mir gegenüber sitzt Sophia Hoffmann, die Co-Betreiberin. Hi Sophia, herzlich willkommen bei Gute Aussichten.
Herzlich willkommen in meinem Restaurant.
Ja, wie schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Sophia, du hast nicht nur dieses Restaurant mitgegründet, zusammen mit Nina, deiner Co-Gründerin, sondern du bist Zero Waste-Köchin, bist Aktivistin für Veganismus, Feminismus und hast auch mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem zwei vegane Kochbücher.
Alle Kochbücher sind vegan.
Alle sind vegan. Sehr gut. Und eins zum Thema Zero Waste, Zero Waste-Küche und dein neuestes Buch, Die kleine Hoffmann. Da geht es um intuitives Kochen. Mhm. Ich würde jetzt denken, intuitives Kochen ist, ich bin zu Hause, bekomme Hunger, mache den Kühlschrank auf, mache die Vorratskammer auf und gucke, was ist da und lege los quasi mit dem, was da ist. Ist das so? Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, was dabei wichtig ist.
Genau, also das ist es eigentlich, aber für manche Menschen ist es eben nicht so einfach, weil sie das vielleicht zum Beispiel nie gelernt haben oder sie da ganz große Berührungsängste haben. Und im Grunde ist es so ein bisschen ein Buch insgesamt übers Kochen und wie kann ich da hinkommen, dass es mir total leicht fällt, den Kühlschrank aufzumachen und dann da was draus zu machen.
Ah, okay.
Das beschreibt es einfach ein bisschen so und soll vielleicht auch Menschen die Angst nehmen, einfach auf allen AnfängerInnen oder fortgeschrittenen Ebenen zu den Einstieg ins Kochen zu finden. Hm. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die haben richtig Angst davor, dass was schief geht. Aber wir lernen nur, wenn wir Fehler machen. Ne? Und das ist beim Kochen genauso. Also sich wirklich einfach zu trauen, auch Sachen auszuprobieren, sich auch zu trauen, mal was zu probieren, auch mal wo reinzubeißen, zum Beispiel in ein Gemüseblatt. Das ist ganz wichtig. Und auch mit dem häufiger Kochen kommt die Routine. Also Leute, die sagen, ich weiß nicht, deshalb mache ich es erst gar nicht so. Ne? Also wenn du wirklich regelmäßig anfängst, dir vielleicht mal zum Feierabend was Kleines zu kochen, dann lernst du auch was dazu und dann geht es auch schneller. Also dieses Thema Zeit ist ja bei vielen Leuten auch so ein Gegenargument. Aber das ist eben so ein Teufelskreis. Wenn ich es nie mache, dann dauert es auch länger.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich kann mir ja vielleicht auch was vorbereiten, ne? Oder ein bisschen mehr kochen und dann am nächsten Tag es nochmal warm
genau,
machen.
Genau, es gibt ja diesen modernen Begriff der Meal Prep. Das ist ja sozusagen genau das, dass man von was mehr kocht und dann gleich drei verschiedene Sachen draus machen kann. Oder ein sehr schlauer Koch hat mir mal den Rat gegeben, der hat gesagt, always keep 10%. Also heb dir immer 10% auf, dann hast du immer was übrig und kannst da noch was draus machen. Egal, ob es jetzt im Senfglas ist oder irgendwie von der Suppe oder vom Becher Joghurt, weil man dann nochmal ein Dressing damit machen kann. Also und genau solche Tipps und Ideen gebe ich sozusagen in diesem Buch, um das einfach zu lernen, zu verinnerlichen, damit es dann irgendwann quasi von selber geht.
Und dann hast du dieses Restaurant hier eröffnet. War das was, was du schon immer machen wolltest oder wie kam es dazu?
Also schon immer weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich wirklich als Kind schon Restaurant gespielt, lustigerweise. Die Idee gibt es auf jeden Fall jetzt, ja, würde ich sagen, schon so seit so in den letzten 10 Jahren hat sich das entwickelt. Und ich habe ja schon vor über 5 Jahren meine Gründungspartnerin, du hast sie schon erwähnt, Dina Petersen, kennengelernt. Mhm. Wir haben uns über das Thema Lebensmittelverschwendung bzw. Lebensmittelwertschätzung kennengelernt, weil ich mich damals schon dafür engagiert habe und Nina auch. Nina hat ehrenamtlich für Restlos Glücklich war sie tätig und hat mit, das ist ein Verein in Berlin, ne, der eben sich mittlerweile sehr viel Bildungsarbeit macht, sich eben viel dem Thema widmet. Und die hatten damals so ein temporäres Projekt, so ein Pop-up-Restaurant. Und das war wirklich das erste Reste-Restaurant Deutschlands. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Irgendwann war klar, wir wollen eigentlich nicht nur Pop-up, wir wollen was Permanentes. Und dann haben wir einfach schnell gemerkt, dass wir beide diesen Traum haben und beide auch immer gesagt haben, ich mache das nicht alleine, ich mache das nur, wenn ich jemanden finde. Und dann haben wir uns gefunden und jetzt sitzen wir hier.
Wie schön.
Jahre später.
Ja. Und ist es so, wie ihr es euch vorgestellt habt, ein Restaurant zu führen? Oder?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, der Ort ist wirklich schon, hat schon eine sehr, sehr große Schnittmenge mit dem, was wir uns vorgestellt haben. Das ist wirklich toll.
Ist auch wirklich wunderschön hier.
Dankeschön.
Die Wandfarbe.
Ja, sehr, genau, das sind tatsächlich Gemüsefarben. Wir haben das mit einer Innenarchitektin zusammen entwickelt. Und das war einfach davor, das war lange eine Bar hier der Ort. Das war sehr dunkel, sehr verraucht. Und wir haben gedacht, wir wollen das irgendwie frisch machen, anders. Wie es jetzt ist, ein Restaurant zu führen, also es ist extrem intensiv. Das war uns irgendwie schon vorher bewusst. Aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es einem auch so viel Positives zurück. Und das ist wirklich schön, so einen eigenen Ort zu haben, an dem man sich wohlfühlt. Auch Mitarbeiterinnen zu haben, die sich wohlfühlen. Also ja, das ist schon sehr schön.
Cool. Und wann kann man hierher kommen essen? Ich glaube, ihr habt einen Mittagstisch.
Genau, wir machen von Montag bis Donnerstag Mittagstisch von 12 bis 15 Uhr. Wir sind natürlich auch in einer Gegend, wo viele Menschen Mittag essen, auf der Schlesischen Straße. Und wir machen Dinner-Events, die funktionieren mit einem Ticketsystem. Also da muss man davor ein Ticket kaufen, was einerseits uns eine Planungssicherheit gibt, aber auch den Menschen, die zu uns essen kommen. Also gerade Nina als Mama sagt dann immer, Babysitter muss man ja auch planen. Man weiß dann sozusagen einfach vorher, wann man kommt. Und ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Wir wissen genau, wie viele Gäste kommen, können das auch planen. Und das ist sozusagen, so spaltet sich unser Essenskonzept in diese zwei Pole. Also mittags haben wir eine sehr kleine Karte, zwei Hauptgerichte, eine Suppe, Salat, Kuchen. Mhm. Und abends das ein bisschen opulenter. Da haben wir dann ein 5-Gänge-Menü, Getränkebegleitung, sowohl Weinbegleitung, aber auch eine ganz tolle alkoholfreie Begleitung. Und das ist dann ein bisschen umfangreicher.
Jetzt haben wir am Anfang in den Umfragen schon gehört, dass wir eigentlich bei uns zu Hause, also wir als EndverbraucherInnen, die meisten Lebensmittel wegschmeißen. Warum haben wir anscheinend so eine geringe Wertschätzung für Lebensmittel? Was ist aus deiner Sicht das Problem?
Ach, ich glaube, es gibt so viele Teilaspekte. Ich beschäftige mich jetzt schon so lange mit dem Thema. Klar kann man jetzt, also man kann es immer wieder provokant, und ich weiß, Lebensmittel sind jetzt noch mal teurer geworden in den letzten Jahren, aber man kann schon provokant formulieren, dass Lebensmittelverschwendung ein Luxusproblem ist. Also es gibt definitiv Länder, in denen werden nicht so viel Lebensmittel weggeworfen. Und ich glaube aber schon auch, dass diese mangelnde Wertschätzung uns in gewisser Weise anerzogen wurde. Ne? Also ich finde, das Thema Brot ist da immer wieder ein gutes Beispiel, ist einfach von so einem kulturell unglaublich wichtigen Lebensmittel, ne? Auch in allen Religionen, so beladen auch mit Bedeutung, zu so einem Wegwerfprodukt geworden. Und Und das hat sich, also ich glaube, vor 100 Jahren hätten viele Leute nie Brot weggeworfen. Mhm. Und das, dieses es ist den ganzen Tag erhältlich, es wird immer nachgelegt, es wird angeblich überall immer frisch gebacken. Das wird uns schon auch von einem Einzelhandel und von der Wirtschaft anerzogen. Und das führt natürlich dazu, und das ist natürlich einer der Hauptgründe, dass wir meistens zu viel kaufen. Es fängt ja schon beim Einkauf an. Und dass wir dann auch einfach den Überblick verlieren.
Du hast gesagt, genau, Lebensmittel sind teilweise auch zu teuer. Und es gibt ja auch die Forderung, die auch tatsächlich einen sogenannten auch externalisierten Kosten mit einzupreisen. Also sowas wie die Kosten der Umweltverschmutzung, die ja entstehen.
Ja, oder beziehungsweise auch Lebensmittel, die vielleicht klimafreundlicher sind, anders zu besteuern. Ne? Finde ich ja auch eine spannende Forderung. Absolut. Dann würden natürlich die Preise ganz anders ausschauen. Tierische Lebensmittel einfach anders zu besteuern. Ne? Also wir hatten jetzt wieder, gerade vor kurzem wurde ich befragt zum Thema Wasser in der Gastronomie. Aber es fängt ja schon bei der Auswahl der Lebensmittel an. Und wenn ich eine pflanzliche Milch, sagen wir eine Hafermilch, verwende statt einer Kuhmilch, spare ich schon mehrere hundert Liter Wasser in der Produktion.
Du führst hier ein pflanzliches Bio-Restaurant und ernährst dich auch selbst vegan. Jetzt gibt es ja verschiedene Gründe, die für eine pflanzliche Ernährung sprechen. Ne? Sei es jetzt Tierwohl, Umweltschutz, Tierhaltung produzieren extrem viel Treibhausgase. Aber eben auch die Tatsache, dass wir, wenn sich mehr Menschen pflanzlich ernähren würden oder die Anteile der pflanzlichen Ernährung höher wären, einfach auch global mehr Menschen ernähren könnten. Also wir könnten das globale Hungerproblem zumindest teilweise lösen, indem wir die landwirtschaftlichen Flächen eben nicht mehr für Tierhaltung oder Futtermittelanbau nutzen, sondern eben da das anbauen, was wir direkt selbst essen können. Du bist ja auch aktivistisch unterwegs und wenn du mit Menschen sprichst, hast du das Gefühl, dass auch für solche größeren systemischen Gründe ein Bewusstsein da ist oder sind es eher so die individuellen, ich esse es nicht, weil es mir nicht schmeckt oder weil ich auf meine Gesundheit achten möchte?
Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Grund, den du gerade genannt hast. Einer der frappierendsten Gründe ist natürlich die Klimakrise oder man kann auch sagen die Klimakatastrophe, wenn man es nicht beschönigen will, weil wir sind mittendrin. Das wollen immer ganz viele Leute nicht hören. Weil man will das ja immer so ein bisschen wegschieben. Aber wirklich einer der einfachsten Hebel als Einzelperson ist wirklich eine pflanzliche Ernährung. Und auch für mich ist es, glaube ich, ein Puzzle aus allen diesen Teilen, ne? Die Motivation am Ende des Tages. Ich weiß es nicht. Ich merke schon, dass sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten Jahren und also insgesamt einfach. Und ich glaube, dass es wirklich in den Köpfen sehr vieler Menschen schon angekommen, dass es zumindest auch eine gute Idee ist, das viermal die Woche zu machen, auch wenn sie vielleicht jetzt noch nicht komplett vegan leben. Und ich glaube schon, dass dieses Bewusstsein auch im Kontext mit der Klimakrise mittlerweile angekommen ist. Aber für mich ist es auch so das plakativste Beispiel, weil es ist ja so logisch, dass es viel einfacher ist, eine Pflanze direkt zu nehmen, als den Umweg übers Tier zu wählen. Also da könnte man so viele Hebel umlegen. Mein Lieblingsbeispiel ist die Mayonnaise. Ne? Du hast ja in so vielen, auch in diesen ganzen Fastfood-Bereichen immer die Mayo, dass die wirklich noch aus Eiern gemacht wird. In dieser Masse ist ja total verrückt. Wir machen hier eine Mayo auf Sojamilchbasis. Das ist das einfachste Rezept der Welt. Da wird geschmacklich niemand den Unterschied schmecken. Und das wäre wirklich was, das könnte man sofort industriell umsetzen und würde damit unglaublich viel CO2 einsparen. Ne? Und Tierleid.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, für dich sind es mehrere Gründe auch oder so ein Puzzle aus Gründen. Aber erinnerst du dich noch, was der Auslöser war, als du gesagt hast, okay, ich ernähre mich jetzt pflanzlich?
Also ich hatte als Teenager schon mal eine vegetarische Phase. Mhm. Ich glaube, damals war mir der Begriff vegan noch gar nicht geläufig. Das war sehr weit weg irgendwie. Bin dann so mit Anfang 20 nochmal in so eine Ist-mir-alles-egal-Mentalität irgendwie umgeschwankt, wo ich das einfach wieder sehr weggeschoben und verdrängt habe. Also als Teenager war das definitiv so mit Tierwohl motiviert oder überhaupt diese Zusammenhänge zu checken. Und ich habe dann mit Anfang 30, eigentlich so um den Zeitpunkt rum, als ich auch angefangen habe, Kochen wirklich zu einem Beruf zu machen, ernsthaft, kann ich mich wirklich erinnern, ich habe in der Süddeutschen Zeitung damals einen Artikel gelesen. Und da ging es, 2010 war das, und da ging es auch um den Zusammenhang von CO2-Ausstoß und Tierhaltung. Und das wusste ich davor einfach nicht. Da habe ich das erste Mal gehört. Und das war mit so einem Faktor natürlich, da nochmal drüber nachzudenken. Da stand auch der Satz drin, Fleisch essen ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist wirklich auch so hängen geblieben. Und klar, also ich glaube, das war so der erste Auslöser. Und dann, ja, war das so eine sukzessive Entwicklung. Aber was wirklich interessant ist, also für mich ist es halt mittlerweile dadurch, dass ich das jetzt auch schon so lange mache, es ist für mich das Normalste auf der Welt, vegan zu kochen. Ne?
Wir haben schon so ein bisschen über politische Hebel gesprochen. Jetzt stell dir vor, du bist im Aufzug mit Cem Özdemir, also unserem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft,
eingesperrt. Ich war schon mal in einer Yogastunde mit Cem Özdemir. Wirklich? Ja. Aber da war noch nicht Minister.
Ah, okay. Jetzt bist du im Aufzug mit ihm und die Tür geht auch nicht auf. Du hast kurz Zeit, mit ihm zu sprechen. Was würdest du ihm sagen, was sind deine Forderungen für eine Entwicklung hin zu weniger Tier, mehr pflanzlicher Ernährung?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist ja auch positive Motivation. Also ne, was kann auch, sei es jetzt in der Landwirtschaft, aber auch im Bereich jetzt wie bei uns in der Gastronomie, was kann gemacht werden, um nachhaltiges Wirtschaften oder nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln attraktiver zu machen? Mhm. Also wir haben uns ja zum Beispiel biozertifizieren lassen, ne? Weil das einfach, wir haben das gemacht, weil das irgendwie unserem Wertekatalog entspricht, weil wir so auch selber einkaufen, weil wir das einfach auch den Gästen gerne so als, ne, als Garantie irgendwie zeigen wollten, dass sie sich da jetzt drauf verlassen können. Das muss man sehr proaktiv wollen. Also es ist ungefähr so angenehm wie eine Steuerprüfung und kostet noch was obendrauf. Sehr bürokratisch und nicht für Gastronomie ausgelegt. Das heißt, wenn man sowas zum Beispiel attraktiver gestaltet oder Unternehmen vielleicht auch mal dann noch fördert oder irgendwie ein bisschen dafür belohnt, dass sie sowas machen oder dass man rein pflanzliche Küche macht oder dass man wie wir in so vielen Ebenen versucht, nachhaltig zu wirtschaften. Na, bei uns fängt es beim Ökostrom an, beim Internethost, also wir versuchen bei der Putzfirma, wir versuchen das wirklich in allen Bereichen umzusetzen, dass man dafür mal eine Steuervergünstigung bekommt. Ja. Na, also wirklich einen positiven Anreiz für mehr Nachhaltigkeit und das würde ich mir, glaube ich, noch mehr wünschen. Weil ich glaube, das ist auch was am Ende des Tages Leute motiviert, wenn sie irgendwas dafür bekommen.
Total, ja, klar.
Ja, das war jetzt schon eine lange Aufzugfahrt, ne?
Ich glaube, du bist gerade noch in der Zeit. Was wir oft hören, ist, dass Menschen sich nicht sicher sind, wie viel denn ihre kleinen Schritte und ihre kleinen Veränderungen für das große Ganze überhaupt bringen. Was sagst du Leuten, die sagen, oh, was bringt das jetzt, wenn ich anfange, hier meine Brotkrümel in Croutons zu verwandeln oder wenn ich einmal pro Woche kein Fleisch esse?
Also erstens glaube ich an diese Politik der kleinen Schritte, weil was sie bewirkt, ist einerseits das eigene Mindset zu verändern und damit fängt schon an. Und ich glaube, wir können viel mehr in unserem privaten Umfeld verändern, als manche von uns glauben. Ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich hatte, als ich auch noch einen Podcast gemacht habe, hatte ich den wunderbaren Erik Marquardt da, ein ganz toller Grünpolitiker und Menschenrechtler, der sich viel für Geflüchtete engagiert. Und den habe ich damals auch gefragt, was kann denn jeder Einzelne machen? Der hat auch gesagt, allein nur die Kommunikation in deinem persönlichen Umfeld. Und das ist wirklich auch was ich auch bei meiner Arbeit sehe, also so spread the word. Ne? Also man kann da wirklich schon viel erreichen und da können sich Gedanken und Dinge und Verhalten weitertragen. Und die Frage ist halt auch ein bisschen so, was ist die Alternative? Also den Sand in den Kopf zu stecken. Und da würde ich gerne die wunderbare Luisa Neubauer zitieren, die einfach gesagt hat, es ist klar, dass der Weg bergauf geht. Ja? Und ich glaube, wir sind einfach in einer Situation, also für mich ist es die einzige Lösung, wirklich zu versuchen, was anders zu machen. Also erstens entspricht es auch meiner ethischen Grundmotivation. Aber es ist keine Alternative zu sagen, ich scheiß auf alles. Ja, jetzt auch irgendwie, was das Klima anbelangt oder so.
Auf deinem Instagram-Account gibt es in einem der letzten Posts gibt es ein Foto von dir. Und ich glaube, es ist das Cover der Fine Food Stories. Mhm. Genau, und auf dem Foto bist du zu sehen. Und im Hintergrund ist ein Bild, da steht drauf, fuck the system. Genau, und bei dir wirkt der Kampf gegen das System oder ich würde meinen, der Kampf auch das System ändern zu wollen, so leicht und du machst das mit einer bewundernswerten Konsequenz.
Danke.
Was ist dein Geheimrezept?
Also so leicht ist es auch nicht immer, habe ich das Gefühl. Das ist lustig, dass du das ansprichst. Das ist ein Bild, das hat eine befreundete Künstlerin gemacht. Das hängt schon ganz lang bei mir zu Hause. Aber es ist wirklich reiner Zufall, dass das auf diesem Bild im Hintergrund hängt. Aber ich glaube, ich bin schon so der Typ Fuck the System from Within. Ja. Ich plane gerade meine eigene Hochzeit und will auch die Institution Ehe so ein bisschen von innen raus verändern. Also das ist schon okay, immer so ein spannend. Bisschen mein Anspruch. Oder auch mit der Biozertifizierung. Ne? Also Nina und ich haben auch von Anfang an gesagt, es gibt ganz viele Sachen in der Biobranche, die wir absolut verbesserungswürdig und diskussionsfähig finden. Aber vielleicht kann man ja als Teil dieser Branche das auch besser mitgestalten. Also das wäre vielleicht so ein Aspekt, dass man sagt, okay, wenn man Menschen irgendwie erreicht oder das irgendwie griffig ist, kann man vielleicht mehr verändern. Diese Sache mit dem so aktivistisch sein oder eine Meinung beziehen, ich glaube, ich bin einfach so aufgewachsen, ich bin so erzogen worden und ich bin auch mit meiner Mama schon auf Demos gegangen und es war irgendwie immer wichtig, auch eine Meinung zu haben und Sachen auszudiskutieren und sich zu Sachen zu informieren. Und deshalb ist das, glaube ich, was mir so sehr selbstverständlich ist. Deshalb muss ja nicht so viel drüber nachdenken.
Ja. Ja, du hast gerade schon deine Mama erwähnt und genau, in der Doku kommen deine Eltern ja auch vor. Und genau, ich wollte fragen, welchen Einfluss sie auf deinen Lebensweg gehabt haben oder auch welche Rolle sie spielen für dich.
Ja, ich glaube, in vielen Bereichen schon großen. Also so dieses irgendwie eine politische Meinung zu haben oder auch sich gegen Ungerechtigkeit irgendwie einzusetzen. Also da sehe ich auf jeden Fall stark meine Mutter, die auch, die war schon bei Mütter gegen Atomkraft in den 80ern aktiv oder hat zum Beispiel immer, seit ich mich erinnern kann, gespendet, also so, dass man irgendwie Leuten was abgibt, die weniger haben, dass man irgendwie an einem Geburtstag statt Geschenken Spenden sammelt oder so, sowas habe ich von klein auf gelernt. Ne? Und ich glaube, wenn man sowas immer mitbekommt, dann übernimmt man sowas halt einfach, so einen Wertekatalog wahrscheinlich einfach. Und natürlich am ausschlaggebendsten mein Vater dann eher im Bereich Lebensmittel, weil er war wirklich der Koch bei uns zu Hause. Und diese intuitive Küche, diese Freude dran zu haben, was auszuprobieren, was aus was zu zaubern, das habe ich definitiv von meinem Vater gelernt. Und das ist schon also der Grund, warum ich heute Köchin bin. Ja, da hat er, glaube ich, schon so den Samen gelegt.
Und das ist ja auch eher ungewöhnlich für die Generation, ne? Dass dein Vater dann zu Hause fürs Kochen zuständig war. Das war ja auch schon ein Fuck the System quasi.
Total, also genau, das war es lustig. Also mein Vater war quasi Hausmann, meine Mutter war die Hauptverdienerin. Und bis ich in die Schule gekommen bin, das wäre ganz normal, ne?
Und dann hast du die ganzen
anderen. Und jetzt ist es nicht mal heute, das ist immer noch nicht normal. Ja. Genau, die hatten da schon so ein bisschen unkonventionellere Rollen.
Worauf bist du stolz?
Also ich bin schon auf jeden Fall stolz auf das, was wir hier irgendwie bisher geschafft haben, auch an diesem Ort. Und ich glaube, ich bin auch stolz, dass Nina und ich so ein gutes Team sind und dass zu zweit uns da auch so professionalisiert haben, dass wir jetzt wirklich hier ein laufendes Unternehmen haben. Das ist schon krass und das ist auch nochmal echt so was anderes, irgendwie Arbeitsplätze zu schaffen. Ich war ja davor schon lange selbstständig, aber das ist schon nochmal ein Next Step. Ja, ich glaube, ich bin einfach stolz, was ich so in den letzten 10, 12 Jahren auch mit meiner Arbeit, also auch die Bücher, die ich geschrieben habe, finde ich, kann man auch mal stolz drauf sein. Und das ist ja dieses Phänomen, wenn man so in seinem Tunnelblick ist, man guckt ja immer nach vorne, man macht ja immer weiter. Und ich glaube, man vergisst manchmal einfach auch so auf das zu gucken, was man schon alles gemacht hat. Und was mich wirklich total berührt ist, wenn man Feedback zurückbekommt und wenn mir Leute irgendwie schreiben, ich habe meinem Sohn die kleine Hoffmann geschenkt, der ist jetzt in seine erste WG eingezogen und die kochen jetzt alle total. Weißt du, sowas freut mich total, wenn ich wirklich merke so, oder wenn Leute sagen, ich bin durch dich vegan geworden oder so, verrückt.
Wahnsinn.
Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
Schön. Was liest du gerade oder auch wenn du Podcast hörst oder Musik hörst, was hörst du gerade?
Ich lese gerade, oh Gott, jetzt ist es peinlich, weil ich nicht den genauen Titel weiß. Es steht auch da oben auf dem Regal, das Buch von Theresa Bücker über die Zeit.
Ah ja.
Mhm. Genau, das habe ich schon vor ein paar Monaten von ihr bekommen. Aber wie das so ist mit der Zeit, die ist momentan rar. Deshalb lese ich das immer so auf Etappen. Das finde ich sehr spannend. Da geht es ja um zeitgerechtig, also Zeit als Gerechtigkeitsgedanke. Mhm. Genau, was lese ich noch? Dann lese ich noch ein Buch über Hundeverhalten. Ich habe ja einen Hund zu Hause. Hund, ja? Ja. Ich habe zwei Podcasts in der letzten Woche zum ersten Mal gehört, die ich beide echt schön finde. Der eine ist von Nils Bogelberg und seiner Frau Maria. Und ist auch eine schöne Backstory. Einerseits war ich bei Nils schon im Podcast, ich glaube vorletztes Jahr. Mhm. Und Maria hat ja auch eine Podcast-Produktionsfirma, bei der ich meinen allerersten Podcast, ich hatte zu Vegan Queens damals zu dem vorletzten Buch einen Podcast gemacht, mit ihr produziert hatte.
Okay.
Und ich finde es einfach so geil, weil Maria war eine der ersten, die das in Deutschland professionell gemacht hat, die schon so in ihrer nordigen Podcast-Welt das schon lange gemacht hat und damals alle zu ihr gesagt haben, so, du bist ja versucht, dich selbstständig zu machen mit einer Podcast-Produktion, und dann ist dieses Thema halt so explodiert. Mittlerweile macht sie alle relevanten Podcasts und ich finde es einfach sehr, sehr schön, weil die einen sehr, sehr entspannten Beziehungspodcast machen zusammen. Und der andere ist der Podcast von Riccardo Simonetti und Anke Engelke.
Oh, den habe ich auch gehört.
Ja, und das finde ich auch eine super Kombo, die beiden. Ja. Und das ist auch lustig, weil, also ich kenne Riccardo jetzt nicht wahnsinnig gut, aber man hat irgendwie gemeinsame Bekannte in Berlin und habe es natürlich auch so beobachtet, wie sich das so bei ihm entwickelt hat. Und genau, ich höre schon gerne Podcasts, wo ich auch Leuten so beim Reden zuhöre. Das mag ich gerne.
Unser Podcast heißt ja Gute Aussichten.
Ja.
Was brauchst du denn für eine gute Aussicht? Musst du irgendwo hingehen oder brauchst du bestimmte Voraussetzungen? Brauchst du Menschen um dich rum?
So im übertragenen Sinne oder so eine richtige gute Aussicht?
Oder wie du möchtest. Du kannst auch.
Also ich finde ja, hier bei uns im Restaurant hat man auch eine ganz spannende Aussicht.
Ja, stimmt.
Meine Kollegin, die im Service arbeitet, die schaut immer total gerne so beim Fenster raus, wenn sie irgendwie sehr Werten faltet, weil sie dann kann sie mal Hunde beobachten und was so alles auf der Straße passiert. Gute Aussichten. Ich glaube, ich brauche für mich so für die Ausgeglichenheit eher Ruhe, weil natürlich wir hier einen sehr turbulenten Alltag haben, ne? Und ich in meiner Arbeit wahnsinnig viel mit Menschen zu tun habe. Und dann ist so der Feierabend oder das Wochenende eher so das Gegenteil, dass man dann eher so Bäume statt Menschen oder ein bisschen Natur oder einfach das Sofa oder so. Oder Yoga oder genau. Also eher so mein Gegenpol ist dann eher so ein bisschen zurückziehen und eher ein bisschen Ruhe, weil das die Turbulenzen, die habe ich schon hier im Alltag.
Ja, das verstehe ich gut, ja.
Ja,
ja, cool. Wir sind schon am Ende. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen wollen würdest?
Wir haben alles behandelt, was ich relevant finde. Kommt zum Essen vorbei.
Ja, kommt zum Essen vorbei.
Genau. Und fällt mir jetzt gar nichts mehr ein.
Cool, Sophia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Ja, danke dir. Ich fand es auch sehr schön.
Die Challenge. Verschaffe dir erstmal einen Überblick, welche Lebensmittel bei dir im Müll landen. Und dafür fotografiere mal eine Woche lang alle Lebensmittel, die du wegschmeißt. Von der Bananenschale bis hin zu übrig gebliebenem Essen. Und als zweite Challenge, Sophia Hoffmann hat's gesagt, die pflanzliche Ernährung ist eine der größten Hebel, die wir als EndverbraucherInnen haben, um Klimaschutz zu betreiben. Und je nachdem, auf welchem Level du bist in deiner Ernährung, schau doch mal, ob du einen Schritt weiter gehen kannst. Also wenn du beispielsweise ganz am Anfang bist, dann wähle einen Tag in der Woche, an dem du dich ab sofort pflanzlich ernährst. Und dann schreib uns gerne, wie das für dich war, ob es funktioniert hat und vor allem, welche Erkenntnisse du aus der Foto-Challenge ziehen konntest. 2 Minuten Utopia. In unserer idealen Welt haben wir wieder gelernt, unsere Lebensmittel wertzuschätzen. Das lernen unsere Kinder weltweit bereits im Kindergarten und in der Schule. Gemüseanbau und Kochen sind Pflichtfächer, genauso wie Mathe und Deutsch. In den allermeisten Einrichtungen kochen Schülerinnen und Schüler das Essen selbst. Und Fleisch kommt nur noch sehr selten auf den Teller.
Gemüse und Obst sind nämlich durch die veränderte Besteuerung viel günstiger geworden als Fleisch und Fisch. In Privathaushalten werden kaum noch Lebensmittel weggeworfen, weil das seit der Einberechnung der Umweltkosten einfach viel zu teuer wäre. Und überall in Deutschland gibt es krumme Märkte, auf denen Obst und Gemüse verkauft wird, das Schrammen hat zu klein oder zu groß ist, aber umso leckerer schmeckt, weil es direkt von Bäuerinnen und Bauern kommt. Auf den landwirtschaftlichen Flächen auf unserer Erde wird zu 80% Getreide und Gemüse angepflanzt. Und dadurch können weltweit viel mehr Menschen ernährt werden. Ziemlich gut, oder was sagt ihr? Wir sind am Ende der zweiten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch Mut machen, dass auch eure kleinen Schritte bei euch zu Hause, wie zum Beispiel ein pflanzlicher Tag pro Woche, in der Summe einen Unterschied machen. Aber was wir vor allem brauchen, und auch da könnt ihr selbst aktiv werden, sind politische Maßnahmen, wie zum Beispiel eine veränderte Besteuerung von Lebensmitteln, sodass Lebensmittel, die eine höhere negative Umweltauswirkung haben, wie zum Beispiel Fleisch, eben letztendlich mehr kosten als Lebensmittel, die das nicht haben, wie zum Beispiel Gemüse. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr politisch aktiv werden könnt, sodass irgendwann Lebensmittel anders besteuert werden, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens, geht demonstrieren. Wenn euch ein Thema am Herzen liegt, dann könnt ihr so öffentlich eure Meinung vertreten. Zweitens, unterstützt Petitionen. Das dauert oftmals nur 3 Klicks und nur wenige Minuten. Drittens, informiert euch über die Wahlprogramme der Parteien und was sonst so politisch los ist. Und natürlich, wenn eine Wahl ansteht, dann geht wählen. Und viertens, sprecht über diese Themen mit Freunden, mit eurer Familie, mit Kolleginnen und so weiter und so fort. Je mehr Menschen die Ursachen und Auswirkungen und auch das, was zu tun ist, verstehen, umso eher schaffen wir gemeinschaftlich den Wandel, den wir unbedingt so dringend benötigen. Das war unsere zweite Folge Gute Aussichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Lob habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@zerowasteverein.de. Und um tiefer in das Thema einzutauchen, findet ihr Links und Publikationen in den Shownotes und natürlich jede Menge Inhalte auf den Instagram-Accounts von unseren GesprächspartnerInnen und auf unseren eigenen Accounts. Teilt gerne auch diese Folge oder lasst uns eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam werden. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne mit einer Spende unterstützen. Die Infos dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wir, das Team hinter Gute Aussichten, wir arbeiten komplett ehrenamtlich und mit eurer Spende helft ihr, weitere Folgen zu finanzieren. Dieser Podcast ist eine Kooperation von mir, Nina Schleit und dem Zero Waste Verein Berlin. Redaktion Amelie Syré, Alice Haasdorf und ich, Ton und Schnitt Ole Stork.